Herzlich willkommen zu unserem heutigen Smart Health Talk. Heute zu Gast Dr. André Niemertz. André, magst du dich vorstellen?
André Niemertz, ich bin Arzt. Ich bin Spezialist für das Fachgebiet der Thoraxchirurgie und war in den vergangenen 15 Jahren an unterschiedlichen Kliniken, vor allen Dingen der maximalen Versorgungsstufe, als Chefarzt tätig. Habe 3 Lungenzentren gegründet, deswegen auch immer sehr interdisziplinär gearbeitet und habe vor meinem Leben als Mediziner, in meinem ersten Leben, wie ich immer so schön sage, Ingenieurwissenschaften studiert an der RWTH in Aachen. Und insofern habe ich das Gefühl, dass sich Technikbegeisterung und Medizin immer auch mich begleitet haben während der gesamten Zeit. Und das hat auch wahrscheinlich meinen beruflichen Werdegang geprägt. Vielleicht bin ich aus dem Grunde auch Chirurg geworden, weil ich dachte, dass der Mensch etwas ist, was man genauso reparieren kann, wie man Brücken oder Staudämme repariert und baut.
Sehr interessant, und vor allen Dingen trifft das genau in diesen Bereich, wo ich sagen würde, wo wir viel mehr davon brauchen, das Know-how eines Mediziners verbunden mit technischem Know-how, damit wir die Zukunft gestalten. Würde ich vielleicht gerne diesen Ball einmal aufnehmen, und wenn du jetzt einfach nur auf dem Stand, wo die Medizin jetzt steht, wo unser Gesundheitssystem, bleiben wir mal in Deutschland, gehen wir mal gar nicht sozusagen weiter, wo wir in Deutschland stehen, wenn ich sozusagen mich bedienen darf bei deinem Satz der Reparatur, dass der Mensch repariert werden kann. Wie würdest du bezeichnen den Status, in dem wir jetzt gerade im deutschen Gesundheitssystem sind?
Oh ja. Admir, das ist eine große Frage, eine Frage, die man wahrscheinlich aus ganz vielen unterschiedlichen Positionen ganz unterschiedlich beantworten könnte. Aber vielleicht mal einen Schritt zurück, weil du hast diese Kombination aus Technik, Technologie und Medizin angesprochen. Und da muss ich sagen, diese Kombination war jahrelang, habe ich sie nicht nutzen können. Also nutzen in dem Sinne, dass ich natürlich immer ein sehr technikaffiner Mediziner gewesen bin und nach wie vor bin. Ich habe sehr früh minimalinvasive Technik in dem Operationssaal, Robotics in der Chirurgie. Aber ich war immer Anwender. Ich war selbst immer Anwender einer Technologie. Und hinsichtlich unserer ingenieurwissenschaftlichen Leistungen in Deutschland brauchen wir uns natürlich auch nicht zu verstecken. Wir bewegen uns aber bei dieser Frage um einen Begriff herum, den ich auch ungern nutze, weil er so wenig sagt. Aber es ist vor allen Dingen ja die Digitalisierung, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sukzessive dazu geführt hat, dass bestimmte Silos aufgebrochen werden, die ich auch in mir selbst spüre. Jetzt kann der Techniker, der Ingenieur in mir sehr viel mehr Schnittmengen auch finden mit dem Mediziner. Und jetzt werden sehr viele Dinge im Kontext der Digitalisierung wieder so, dass man aus diesen beiden Kompetenzen eine ganze Menge mehr gestalterische Möglichkeiten findet, wie man sie vorher gehabt hat. Ja? Und das ist übrigens auch der Grund gewesen, vielleicht kommen wir da in einem anderen Zusammenhang nochmal drauf, dass ich mir irgendwann überlegt habe, dass dieses Gestalten der eigenen Berufswelt, Gestalten der Medizin, dass das etwas ist, was wir nicht einem technologischen Hype überlassen müssen, sondern dass wir es mitgestalten müssen. Mit wir meine ich vor allen Dingen uns Medizinerinnen und Mediziner. Und das war der Grund für mich, dass ich dann nochmal an die Akademie zurück bin und an der Universität Witten-Herdecke ein Institut gegründet habe für digitale Transformation im Gesundheitswesen. Mich sehr freue, dass ich mit diesem Angang und mit diesem Institut doch auch meinen Beitrag leisten kann zur Transformation in der Medizin.
Wo müssen wir starten? Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer rein in das Gesundheitssystem, damit es wirklich funktioniert. Wo siehst du im Moment den Status des Gesundheitssystems, also wirklich dessen, an dem wir alle gemeinsam arbeiten? Und erstmal gar nicht im Vergleich mit den anderen Ländern, da würde ich gerne so ein bisschen später dazu stoßen. Wenn du jetzt drauf guckst, als jemand, der als Praktiker sehr lange dran war, der jetzt ausbildet, sozusagen die Medizin der Zukunft, dass man genau nicht das Problem hat, was du gerade vorhin genannt hast, die Kleinunternehmer, die als Niedergelassene rausgelassen wurden in wirklich wichtigen Positionen, betriebswirtschaftlich gar nicht ausgebildet. Das Gleiche gerade mit der Digitalisierung. Wir erwarten von allen größten Spezialisten, ohne jemals darüber sozusagen ausgebildet gewesen zu sein. Aber mich würde interessieren, wo du jetzt das Gesundheitssystem stand, jetzt siehst und wo du die größten Schwächen, die wir anpacken müssen.
Die Antwort fällt mir nicht ganz leicht, weil wenn man auf ein System schaut, wo im Jahr alleine, was die volkswirtschaftliche Bedeutung dieses Systems angeht, jetzt irgendwas über 300 Milliarden Euro, was pro Jahr alleine in diesem System, wie du es nanntest, in diesem Gesundheitssystem umgesetzt wird, ist natürlich auch schwierig, jetzt die eine Lösung oder den einen Statusreport abzugeben, um daraus eine Lösung abzuleiten. Aber ich möchte die Frage vielleicht anders trotzdem beantworten. Ich würde mich Stand heute sehr darüber freuen, wenn jeder genau das tut, was er kann. Also, dass jeder genau in seinen Stärken unterwegs ist. Dass jeder genau an der Stellschraube dreht, für die er oder sie ganz besonders auch Kompetenzen mitbringt. Und wir haben es halt im Zuge einer Digitalisierungsblase oftmals mit Situationen zu tun, dass es Protagonisten gibt, die Lösungen scheinbar haben und sie sehr lautstark auch mitteilen, ohne die Verantwortung aber selbst zu tragen. Und an dieser Stelle kommt eine hohe Verantwortung uns Medizinerinnen und Mediziner tatsächlich auf uns zu, ohne dass wir sie selbst in dem Maße, wie es eigentlich erforderlich wäre, zu überschauen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was mich angetrieben hat, dann nochmal ein Stück zurückzugehen und an dieser Schnittstelle Medizin und Technologie tatsächlich auch mitzuarbeiten. Und ich glaube, es braucht ganz viel das, was man unter Digital Literacy zusammenfasst, um überhaupt diese Themen zu den Anwendern zu bringen. Und ich glaube, wenn jeder in diesem großen System Gesundheitswesen im Grunde genommen das tut und tun kann, wofür er Experte ist und wofür sie Experte ist, dann ist schon eine ganze Menge getan damit. Ja? Und aus den kleinteiligen Optimierungen entsteht dann insgesamt, so meine Hoffnung, eine Transformation des Gesamtsystems. Ja? Und dabei soll Technologie und dabei soll Digitalisierung helfen.
Wenn wir sozusagen genau an das Bild denken und sozusagen und darüber reden, über diese Transformation und wo läuft das Problem, wo läuft das System hin und auch die Medizin. Und ich kehre wieder zurück auf das am Anfang, was du gesagt hast, dieses Reparieren. Siehst du die Möglichkeit, durch die Transformation, Digitalisierung, Daten, über die wir gar nicht gesprochen haben, du hast es so schön das verbunden mit der Pharmaindustrie, mit den ganzen, natürlich ist das Innovativste überhaupt in der Medizin, wenn man sich wirklich anguckt, was wir alles nur für Krankheiten, wie schnell Lösungen gefunden haben, auch Covid. Ich meine, das ist schon unglaublich, sozusagen, wie eine Innovation, wie der Impfstoff ankommt. Mhm. Wo siehst du diese Transformation in der Bewegung dessen, dass wir vielleicht viel, viel mehr in die Hände der Bürger auch Verantwortung für die Gesundheit geben? Dass es viel mehr weg von den, ich zitiere nur, reparieren geht, in das, dass wir sozusagen mehr darauf angehen, dass auch die Bürger selbst ein bisschen Verantwortung übernehmen, dass die Verantwortung nicht komplett den Medizinern, den Pflegekräften liegt, sondern ein bisschen mehr Selbstverantwortung kommen wird?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil sie gleichzeitig ja auch befähigt werden. Ja? Also zum einen sind wir ja nicht alle Patienten, sondern wir sind in erster Linie Bürger eines Landes. Und in dem Maße sind wir natürlich auch Konsumenten und werden aus der Branche, werden wir mit ganz vielen neuen und auch sehr intelligenten und smarten Devices ausgestattet. Ja? Also unser Smartphone, ja, wo eigentlich keiner sich mal einen Alltag ohne vorstellen kann. Zunehmend all die Geräte, mit denen wir uns selbst vermessen können. Ja? Smartwatches, aber auch Schrittzähler. All diese Wearables und mittlerweile auch Insidables, also Dinge, die unter die Haut verpflanzt werden oder auch eingenommen werden. All das ist ja erstmal technologisch miniaturisiert und möglich und produziert Daten. Und diese Daten möchte man in dem Moment für sich nutzbar machen, wenn man es denn mal braucht. Und wann braucht man das? Wenn man von einem Bürger und Konsumenten in die Rolle eines Patienten gerät. Und du weißt das als Sportler, das kann in dem Bruchteil einer Sekunde passieren, dass man von einem gesunden jungen Mann, ja, zu einem Patienten wird, der jetzt nun den Zugang ins Gesundheitssystem sucht. Und da beginnt dann die Odyssee. Denn man merkt plötzlich, wie stark sich mittlerweile eine Kluft gebildet hat zwischen den Möglichkeiten als Konsument, sich in einer digitalen Welt zu bewegen, und den Limitation in dem Moment, wo man Kontakt zum Gesundheitswesen bekommt. Also in die Praxis seines Hausarztes eintritt oder in ein Krankenhaus eingewiesen werden möchte. Und erst dort stellt man fest, dass das zwei unterschiedliche Welten sind. Auch was die gesamte digitale Infrastruktur abgibt, muss man manchmal und immer noch meistens seine gesamte digitale Infrastruktur wie seine Jacke an einen Haken hängen und sich erstmal damit zurechtfinden, dass in dieser Umgebung vieles nicht funktioniert. Viele Krankenhäuser rühmen sich damit, dass sie WLAN haben. Das ist Stand der Digitalisierung in vielen Krankenhäusern. Dieses Dilemma ist etwas, was zu einer hohen Unzufriedenheit führt. Sowohl auf der Konsumenten, sprich potenziellen Patientinnenseite, aber auch bei den Versorgern, die ja auch aus ihrem Alltag und aus ihrem Privatleben etwas anderes gewohnt sind. Ja? Und diese Unzufriedenheit, die kondensiert sich oft dann in dem Austausch in einem medizinischen Kontext, in den Praxen, in den Krankenhäusern. Ja? Und das ist letztendlich ein Phänomen, was ich beschreibe, aber wofür es natürlich keine Standardlösung gibt. Aber ich habe eine Vorstellung, wohin es hingehen soll. Und wenn du mich danach fragst, werde ich dir auch was
Wie ist deine Vorstellung? Genau die Vorstellung wollte ich mal rauskitzeln, weil die sehr interessant ist.
Nein, was machen wir jetzt schon seit Jahrhunderten in der Medizin? Wir finden heraus, was dem Patienten und der Patientin fehlt, und wir versuchen daraufhin zu behandeln. Das hat eine jahrhundertelange Transformation erfahren. Die Medizin war ja auch nicht immer nur wissenschaftlich verankert, naturwissenschaftlich verankert. Aber das Prinzip ist bis heutzutage geblieben. Wir versuchen immer genauer herauszufinden, Stichwort Diagnostik. Wir versuchen mit immer smarteren Möglichkeiten, mit immer schonenderen Möglichkeiten herauszufinden, was dem Patienten fehlt. Und wir versuchen auf der anderen Seite immer schonender, immer präziser und immer individualisierter den Patienten zu behandeln. Das sind die Stichworte Präzisionsmedizin. Ja? Und das Prinzip aber ist das gleiche geblieben. Find and fix. Finde es heraus und fixe es. Auf eine moderne Art und Weise. Was ist aber das Versprechen der Digitalisierung? Und das ist vielleicht das, was ich als Vision bezeichnen würde. Das Versprechen ist, dass wir doch nicht nur gut behandelt werden, sondern eigentlich doch gar nicht krank werden wollen. Wenn ich doch so viele Daten von mir erhebe, wenn ich doch so viele Dinge von mir weiß, warum kann ich sie nicht nutzen zu einem Zeitpunkt, wo ich noch gar nicht krank bin? Und hier findet langsam so etwas wie ein Paradigmenwechsel statt durch die Digitalisierung, der da heißt, weg von Find and Fix hin zu Predict and Prevent. Also Prädiktion von Erkrankungen, das Voraussehen von bestimmten Funktionsstörungen auf der einen Seite und wirkliche Prävention dieser möglichen Erkrankung auf der anderen Seite, das ist doch das Qualitätsversprechen und die Zukunftsvision der digitalisierten Medizin.
Das finde ich sehr gut, weil das müssen wir nicht, da so genug. Also ich glaube, dass wir sehr viele Chancen haben, das richtig zu tun. Ich würde gerne das, den Reifegrad einmal, aber den parke ich für ein paar Sekunden für eine Frage zu der Ethik. Es ist sehr auffällig, dass du über das ganze Gespräch immer wieder das Thema Ethik reinbringst. Und auch sozusagen dieses, ich versuche mal zusammenzufassen, was ich verstanden habe, dass die Ethik sozusagen eine Art Kompass darstellen kann für die neue Welt, die jetzt kommt, vor allen Dingen für die Medizinerinnen, Mediziner, Pflegekräfte, weil wir einfach nicht genau wissen, wie Entscheidungen getroffen werden. Einfache Sache, mit Daten, die vorliegen, muss ich Entscheidungen treffen? Sind die Daten valide? Ja, nein. All diese Fragen sozusagen, die ja Alltag sind, drüber. Also habe ich richtig verstanden, dass du der Ethik eine ganz, ganz besondere Rolle für die Zukunft, auch für den Erfolg der Digitalisierung, der datengetriebenen, nennen wir es mal datengetriebener Medizin etc. So.
Absolut, absolut, absolut. Das ist genau, das ist im Grunde genommen genau das, was, was mich auch im Moment treibt. Wir haben es auf der einen Seite mit einer technologischen und technologisierten Entwicklung zu tun. Sehr dynamisch, sehr umtriebig, die Treiber haben wir genannt. Und jetzt passieren Dinge, von denen wir im Moment nicht wissen, welche Auswirkungen sie in der Zukunft haben werden. Ja, und gerade im Gesundheitswesen ist das Thema Daten ja so sensibel, wie es in keinem anderen gesellschaftlichen und Lebensbereich sein kann. Die Technologien sind aber dieselben oftmals. Also ein Beispiel. Das Erkennen von Mustererkennung ist eines der, sage ich jetzt mal, der Hauptdisziplinen von algorithmischer Intelligenz. Muster wiederzuerkennen. Und es gibt ganz, ganz viele tolle Innovationen, auch im Gesundheitsbereich und in der Medizin. An dieser Stelle diagnostische Radiologie, das Erkennen von tumorösen Veränderungen in Computertomografien der Lunge beispielsweise, ja? Veränderungen der Haut. Also ganz viele Dinge, von denen wir wissen, dass sie einen hohen Nutzen haben werden. Die gleiche Technologie, die wir aber für die Mustererkennung verwenden, verwenden wir auch für die Erkennung von Gesichtern. Die gleiche Technik ermöglicht es, weit weg auf der Welt Social Scoring-Systeme einzuführen, indem Menschen in ihrem Alltag beobachtet werden und Daten darüber generiert werden, die diesen Menschen nicht immer zu einem, sag jetzt mal, staatlich wohlwollenden Reaktion führen soll. Die Technologie ist die gleiche. Die Auswirkungen sind total unterschiedlich. Und das ist das, weswegen ich auch gesagt habe, die Technologie ist wie ein Hammer. Wir können ihn nicht einfach nehmen und meinen, dass wir für jedes, überall, wo wir einen Nagel finden, ein Problem damit lösen. Das ist nicht, so kann man gerade im Gesundheitswesen und in der Medizin die Dinge nicht betrachten. Also braucht es durchaus die Umarmung der Technologie, die Umarmung der Innovationen. Und gleichzeitig müssen wir das begleiten so, dass wir, ich bringe es ruhig nochmal an dieser Stelle, es immer schaffen, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, die Würde des Menschen auch immer in Betracht zu haben. Und deswegen ist es jetzt gerade, weil du mich auch darauf ansprichst, ich komme aus der Medizin, ich bin technologiebegeistert. Genauso unterhalte ich mich auch mit vielen Protagonisten, die ebenfalls entweder aus den Tech-Unternehmen kommen oder aus der Medizin kommen. Aber interessanterweise, gerade auch in den Vereinigten Staaten, wo ich vor kurzem war, interessanterweise münden die Gespräche nicht in Technikgespräche. Wir unterhalten uns nicht über die Entwicklung neuer Software auch, aber ne? Und freuen uns über die Errungenschaften in der Medizin. Aber immer, wenn wir etwas über den Tellerrand blicken, sind die Fragen immer Fragen, die letztendlich ethische sind. ja, die das Handeln, das richtige Handeln, was soll ich tun, in den Mittelpunkt stellen. Und interessanterweise werden diese Fragen von den Entwicklern gestellt. Sie wissen, was sie können, aber sie brauchen eine Orientierung, was sie sollen und was sie dürfen. Und diese Orientierung gibt normalerweise das Recht. Wie im Straßenverkehr weiß man, rechts vor links und an einer roten Ampel stehen bleiben. Diese Form von Regulierung gibt es im Datenrecht, in der Digitalisierung. Lange Zeit gab sie gar nicht. Jetzt, gerade in Europa, entwickelt sich eine Regulatorik, die ich auch sehr begrüße, muss ich sagen. Und auch da merken wir, dass sie aber der Technik und der technologischen Entwicklung immer hinterherhinkt. Ist ja klar. Recht ist langsam, ja? aber Technologie ist schnell. Und weil wir schon für die Zukunft planen müssen und für die Zukunft entwickeln müssen, brauchen wir aber jetzt etwas, woran wir uns schon orientieren können. Und das ist so, wie ich die digitale Ethik und wie ich Datenethik verstehe. Das Problem mit dem Begriff Ethik ist vielleicht so ein bisschen, dass der Begriff sich so sehr philosophisch anhört, so sehr theoretisch abgehoben anhört, so anhört, so nach dem Motto, naja, wer braucht das denn jetzt? Ja? Aber es gibt nun mal keinen anderen Begriff dafür und die Ethik als im Grunde genommen als eine angewandte Wissenschaft der Philosophie begründet ja auch nur die Dinge, die wir im Alltag tun oder versucht es zu begründen. Und insofern ist die neue Welt der Digitalisierung etwas, was hier Begleitung braucht. Und da sehe ich einen ganz großen Hebel, aber auch eine ganz große Möglichkeit für die ethischen Fragen und für die digitale Ethik.
Ich finde es faszinierend, also uns auch als Unternehmen, mich sozusagen als Unternehmer, mich als Innovator, der immer den Patienten im Mittelpunkt hat, seit dem ersten Tag, fasziniert genau diese Option, europäischen Data Space wirklich aufzubauen und dementsprechend nach vorne zu bringen. Ich habe eine ketzerische Frage. Mhm. Ist es wirklich bei uns in Deutschland angekommen, welche Chance uns das geben würde?
Ich glaube, es kann immer noch mehr Aufmerksamkeit für das Thema geben. Ja, ist es angekommen? Ja. Diejenigen, die Interesse daran haben, die Geneigten, die Communities, ja, die kennen das. Es gibt einen großen Gaia-Hub, auch einen deutschen Gaia-Hub. Es gibt viele Initiativen. Über die Förderinitiativen habe ich gesprochen. Aber die Frage, die du ja stellst, ist eher die Akzeptanz. Ja? Also weiß man darüber, aber nutzt man das auch? Wird darauf eingezahlt? Und ich glaube, hier haben wir es mit einem Phänomen zu tun, das wir nicht unterschätzen dürfen. Aus anderen Industrien kennt man es, aber wenn man ehrlich ist, ist es natürlich auch in der Gesundheitsbranche nicht viel anders. Wenn diese Daten einen Wert haben, dann ist das für die Unternehmen ein wirtschaftlicher Faktor. Und wenn ich hier in einen Austausch gehe, hat das für mich immer auch einen kommerziellen Hintergedanken. Und daran ist nichts auszusetzen. Ja? Es ist nichts an einer Kommerzialität von Produkten auszusetzen. Aber das ist der Grund, warum viele vorsichtig sind und oftmals diese Datenrauminitiative verwechseln mit der x-ten Plattforminitiative. Datenräume sind keine Plattformen. Datenräume sind nicht eine zentral verwaltete technologische Struktur, auf die man Zugriff hat als Mitglied, wie auch immer, sondern Datenräume sind dezentral angelegt, ja, und sind distributed. Also sie werden verwaltet und respektieren auch die proprietären Systeme, in denen sehr viele unterwegs sind und möchten im Grunde genommen nur eine Sache befähigen und nur eine Sache ermöglichen, der Austausch dieser Daten. Und ist das angekommen? Ja, ich glaube, es kann nicht genug wiederholt werden. Und die Frage würde ich vielleicht dahingehend mal aufnehmen, gibt es bereits einen funktionierenden Datenraum, wo man zeigen kann, so sieht das aus und so macht man das. Nein, ich habe ein bisschen gewartet, weil wir sind wirklich kurz davor, die ersten Datenräume zu haben von den Forschungsaufträgen und den geförderten Projekten, habe ich dir erzählt. Aber es ist kurz davor, tatsächlich auch as a service, wie man so schön sagt, ja, auch entsprechend abgebildet zu werden, auch bequem bedienbar zu sein. Das ist am Anfang immer auch eine Frage. Ja. Und es ist noch ganz viel Gestaltungsspielraum drin. Ja. Und das ist auch der Grund, warum wir hier auch im Gesundheitswesen da wirklich das mitgestalten müssen und es nicht nur irgendwie passiert und irgendjemand macht, sondern da ist sehr viel auch unsere Expertise gefragt. Und diese Datenräume, ja, die werden kommen. Die werden kommen, davon bin ich überzeugt. Und das wird übrigens etwas sein, was Sie in den nächsten 2-3 Jahren erleben werden. Und wenn Sie dann auch noch zeigen, durch gute Anwendungsbeispiele, dass das wirklich etwas gebracht hat, dass das wirklich einen Nutzen gebracht hat, dass das auch nicht nur Unternehmen, weil im Moment ist das tatsächlich noch eher eine Frage, wie man so schön sagt, B2B, also eher auf einer unternehmerischen Ebene. Aber wenn es irgendwann mal soweit ist, dass sogar Endnutzer, Anwender, wir alle souverän über unsere Daten verfügen können, dann haben wir nicht nur ein Problem im Gesundheitswesen gelöst, sondern dann haben wir ein großes Problem in der gesamten gesellschaftlichen Digitalisierung gelöst.
Ich würde gerne dieses Annehmen und so Step by Step zurück in das deutsche Gesundheitssystem gehen. Und du hast so schön as a Service genannt. Wir reden über Datenräume, wir reden über alles Mögliche, was ja zumindest angetrieben wird, etc. von dieser schrecklichen Cloud, aus der es immer regnet. Ich meine, wir reden über einen Realitätscheck in Deutschland, wo wir schon bei den Gedanken Cloud im Gesundheitssektor teilweise Aufschreie hören. Wie siehst du dort das Verständnis, dass wir ankommen in diesem Bereich, dass Innovation in gemeinsamen Datenräumen, in der Cloud, Hybrid, das ist komplett egal, wie wir das Ganze technisch bezeichnen, aber es ist halt, dass wir uns rausbewegen müssen. Wir reden über Sektoren in der Versorgung, aber wir haben ja teilweise noch viel schlimmere Sektoren in dem, was wir Software nennen. Wir sind nicht digital, was wir da nennen, was wir Software nennen. Wie siehst du den Stand jetzt mit der Akzeptanz der Cloud, der innovativen Technologien der Innovation außerhalb der vier Wände?
Was das Thema Cloud angeht, im Kontext von Datenräumen, ist das kein Widerspruch. Ganz im Gegenteil. Also das ist durchaus möglich. Zu dem aber, was du fragst, tatsächlich aus der Verbindung in die Realität, in die Versorgungsrealität, ja, da fällt mir eine Anekdote ein. Ich weiß nicht, ob ich sie dir schon erzählt habe, aber ich finde, das ist immer sehr bezeichnend für die Situation, in der wir sind. Ja. Ich sprach doch von unserer digitalen Infrastruktur als Konsumenten. Und genau das ist mir vor längerer Zeit passiert, ja, dass ein Patient zur Einholung einer zweiten Meinung zu mir kommt, an einem späten Nachmittag, und sehr stolz und mit raumgreifenden Schritten auf mich zukommt und an meinem Tisch sein Handy auf den Tisch legt und sagt, Herr Doktor, ich habe alle meine Daten da drauf. Da können Sie alle sehen. Ich habe meine Uhr und ich führe Tagebücher und da habe ich alles drauf. Da können Sie alles sehen. Übrigens auch das Röntgenbild, um das es ging, was ich nochmal als Experte beurteilen sollte, um ihm da weiterzuhelfen. Auch das habe ich da drauf. Und er ist wie selbstverständlich davon ausgegangen, hat mir, dass ich jetzt eine Dockingstation habe, die übrigens genau natürlich auch zu seinem Handymodell passt. Ich ihm das da reinstelle und hinter mir ein Bildschirm aufgeht und ich ihm mit Kuchen und alle möglichen Diagrammen erstmal seine Daten visualisiere und dann mal schnell auch noch ihm meine Diagnose mitteile und gleichzeitig auch meine Behandlungsempfehlung in sein Handy hinein diktiere und er das mit nach Hause nehmen kann. Das war seine Erwartung. Und er war sehr enttäuscht, dass ich nur einen Anamnesebogen dann rauszücken konnte und meinen Stift und ihm gesagt habe, so, und jetzt fangen wir mal von vorne an, was kann ich für Sie tun? Das ist aber die Realität immer noch. Das ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt erzähle ich von früher. Das ist die Realität in den meisten Versorgungseinrichtungen immer noch. Gleichzeitig hat aber sich die Erwartungshaltung trotzdem weiter nach oben bewegt. Und deswegen ist die Frage, was müssen wir tun, eine, die lässt sich so wirklich nicht beantworten. Es ist aber auch ein Entwicklungsprozess. Gras wächst nicht schneller dadurch, dass man an ihm zieht. Ja? Und wenn man jetzt hier diesen Keim der Digitalisierung als einen versteht, der bereits aufgegangen ist, ich glaube, darüber sind wir uns einig, das ist nichts, was weggeht, ja? Ganz im Gegenteil, dann braucht es wahrscheinlich auch genau diese Zeit, und ich glaube, um wieder auf den Begriff Zeit zu kommen, du und ich, wir leben halt in diesem Transit, in dem wir die Zeit vorher kennen und in die Zukunft blicken und ungeduldig sind. Wir möchten, dass die Zukunft so schnell wie möglich auch Realität wird, und deswegen arbeitest du hart dran und deswegen gebe ich mir alle Mühe. Aber ich glaube, es wird einfach eine Zeit brauchen. Nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt.
André, ich habe eine Frage, die alle meine Gäste bekommen, weil alle auch automatisch eine Einladung bekommen für 2025. Mhm. Wann können wir uns im Spiegel angucken 2025 und sagen, wir haben es richtig gemacht. Wir haben unsere Verantwortung angenommen und in die richtige Richtung gestaltet. Was muss aus deiner Sicht bis dahin passiert sein? 25 ist sehr kurze Zeit. Wissen wir, es sind 3 Jahre.
In welcher Rolle fragst du mich? In meiner Rolle als, es gibt ja ganz unterschiedliche Rollen, die jeder von uns einnimmt. Und insofern muss diese Frage zu diesem Zeitpunkt gestellt werden, an wen richtet sich die Frage?
An den Leiter des Instituts, was schon an Namen bei der Gründung sehr visionär war. Ja. Also das heißt genau an diesen Leiter, weil ich das als eine sehr wichtige Komponente sehe, das wirklich sozusagen voranzubringen.
Also dieses Gestalten, ja, das ist natürlich etwas, das wir wissen, was gemeint ist, aber es sagt natürlich zu wenig aus, um zu sagen, ich habe etwas mitgestaltet. Aber ich glaube, das, was wir tun können, ist Expertise hineinzubringen in ein System, in dem genau diese Expertise auch gefragt wird. Und das ist im Gesundheitswesen eben diejenigen, die die Leistung auch erbringen, die die Versorgung sicherstellen. Das sind Ärztinnen und Ärzte, das sind zunehmend aber auch Pflegerinnen und Pfleger, das sind Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, also alle die tatsächlich am Patienten arbeiten. Und im Grunde genommen müssten die uns dann im Jahre 2025 die Frage beantworten, ob wir etwas richtig gemacht haben. Also der Zufriedenheitsgrad dieser Berufsgruppen, und 2025 ist nicht mehr so lange her, ich habe da kein ganz gutes Gefühl, weil wir werden noch durch ein Tal der Tränen wahrscheinlich durchgehen, gerade im nächsten Jahr. Die Zufriedenheit dieser Berufsgruppen wird im Grunde genommen zeigen, ob sie die richtigen Mittel zur Verfügung gestellt bekommen haben und auf die richtigen Mittel zurückgreifen können, die ihr Leben erleichtern und die ihren Versorgungsauftrag für den Patienten erleichtern. Und wenn die zufrieden sind, dann haben wir was richtig gemacht.
Und damit haben wir jetzt eine Aufgabe, weil das können wir anstoßen. Also diese Untersuchung können wir gemeinsam anstoßen. Ja. Und die User haben wir, die Gruppen haben wir, die Frage stellen wir, und dann müssen wir unserer Community ganz genau das beantworten. Lieber André, ich möchte mich so sehr bedanken dafür. Ich bin ein sehr, sehr glücklicher Mensch mit so viel Wissen, mit so vielen innovativen Leuten wirklich den Smart Health Talk führen zu dürfen. Für mich ist es immer, dass ich jeden Abend danach schlaflose Nacht habe, sehr positive Nacht. Nee, gar nicht sehr positiv, da das Gehirn einfach arbeitet. Was bedeutet das? Was bedeutet das für eine eigene Aufgabe? Was bedeutet das für das Unternehmen? Wo hat man was übersehen? Wo denkt man anders? Also wie kann man besser werden? Das finde ich immer sehr, sehr faszinierend, wie viel Innovation da ist, wie viele Menschen, also wie den Gedanken, also dieser, du hast es so schön genannt, diese Community, das Ökosystem ist eigentlich da. Nur die Frage, wie setzen wir es in Bewegung? Wie kommt die Welle wirklich in der Bewegung dafür? Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf 25, dich nochmal bei uns zu sehen. Ich denke, du hast das letzte Wort für unsere Community dementsprechend.
Du, danke. Ich möchte mich bedanken für die Einladung. Ein sehr schönes Format in diesem Gespräch, in dieser Gesprächssituation. Und ja, ich hoffe, dass wir mit diesem Gespräch auch etwas mehr Licht in eine vielleicht noch etwas dunkle Ecke gebracht haben.
Vielen Dank. Ich freue mich. Dankeschön.